Vor der Predigt, wie in den letzten Sonntagen eigentlich immer, wieder eine Info zu 14.14. Was 14.14 ist, sollte eigentlich so langsam jeder mal gehört haben, aber es gibt immer wieder noch Leute, die mich überrascht anschauen und es zum ersten Mal hören. Also, ab Februar werden wir diesen Gottesdienst bis zum Sommer nur noch alle 14 Tage haben und uns dazwischen in kleinen Gruppen formieren. Warum wir das machen, sage ich heute nicht, weil ich schon so oft erzählt habe. Du kannst aber nachher, wenn du nicht weißt, warum wir das machen, am 14.14 Infopoint, ich habe den noch gar nicht gesehen, aber da draußen gibt es irgendwie einen, neben dem Infopoint noch einen speziellen für 14.14, dich informieren, gibt es auch einen Infozettel und so. Und was ich mal sagen will, wenn du das schon öfter gehört hast, seit ein paar Wochen mitgekriegt, aber noch ziemlich unsicher bist, was das für dich persönlich eigentlich bedeuten wird, dann mach dir keine Sorgen, du musst das jetzt noch nicht wissen. Welche Gruppen es gibt, wie man da mitmachen kann und all das, das klären wir erst im Januar. Im Moment sind wir gerade auf der Suche nach Leuten, wollen ein bisschen rausfinden, nach welche Leute würden denn eine Gruppe gründen. Da, in dem der Phase sind wir gerade. Wer hat eine Idee, wer hat Lust, sich zu engagieren? So, was ich heute machen will, ist Folgendes. Wir merken immer wieder, dass manche eigentlich keine richtige Vorstellung davon haben, wie könnte so eine Gruppe eigentlich aussehen? Wie fühlt sich das an, wenn ich da sonntags zu so einer kleinen Gruppe gehe? Und deswegen haben wir gedacht, aber ich muss das umsetzen, wir werden einfach mal 5 Gruppen skizzieren, fiktiv. Ja, also keine Ahnung, ob es diese Gruppen geben wird, aber ich habe mir welche ausgedacht. Und das Motto jeder Gruppe, das ist vielleicht noch wichtig am Anfang, wir haben so ein Motto überlegt, heißt gemeinsam wie Jesus handeln und Gott erleben. Also gemeinsam, die Gruppe bringt Leute zusammen, das sollte jede Gruppe tun. Wie Jesus handeln, also Menschen werden aktiv, tun etwas, sitzen nicht nur im roten Sessel. Und Gott erleben, die Gruppe hat irgendetwas mit Gott zu tun. So, also rein fiktive Kleingruppen. Wie fühlt sich das an? Erstens, angenommen, du wohnst in Veitshöchheim. Name austauschbar dieses Ortes. Und in diesem Ort, an dem du wohnst, da kommen auch noch ein paar andere regelmäßig sonntags zum Cinemax-Gottesdienst. 2 von diesen Leuten kannten sich schon und haben sich zusammengetan und eine Gruppe gegründet und dann andere Interessierte aus Veitshöchheim eingeladen. So, du fandest diese Leute nett, bist einmal dahin gegangen, fandest sie nett, bist seitdem dabei. Jeden zweiten Sonntag tust du jetzt Folgendes. Um kurz vor 11:30 schnappst du dir Eier, Käse, Wurst, das ist das, was du heute mitbringen musst, und radelst zu der So-und-So-Straße in Veitshöchheim, um mit den anderen zu frühstücken. Ihr seid von 11 Uhr auf 11.30 Uhr gegangen, weil man bis 11 Uhr fast verhungert ist. Deswegen macht ihr es um 11.30 Uhr schon. Heute seid ihr 7 Leute, denn die Nachbarn der Gastgeber sind eingeladen und tatsächlich auch dabei. Einer hat selbstgebackenes Brot mitgebracht, weil die Idee hatte jemand am Anfang, wir könnten doch in dieser Gruppe immer selbstgebackenes Brot essen. Also ihr habt so eine, ich lerne Brot backen und andere müssen es essen, Gruppe gegründet. Jedenfalls frühstückt ihr ausgiebig zusammen. Im Sommer macht ihr das auch mal draußen. Es sind auch Kinder dabei. Und ihr plaudert über dies und das. Und irgendwann, und das macht ihr jedes Mal, sprecht ihr über eine bestimmte Frage. Und diese Frage lautet jedes Mal, du und Gott, in welcher Geschichte steckt ihr gerade? Du und Gott, in welcher Geschichte steckt ihr gerade? Und dann erzählen die Leute einfach von ihrem Alltag, wenn sie wollen. Und wie sie darin Gott erleben oder wie sie darin Gott vermissen oder wie sie Gott darin ein bisschen erleben. Und die Nachbarn, die wussten das vorher, dass das kommt, ja. Und die hören gerne mal zu und sie erzählen sogar ein bisschen selbst. Und die Kinder sind auch dabei, solange sie Lust haben oder manchmal gehen sie rüber und spielen, so wie sie möchten. Und am Schluss betet ihr für jeden, der will. So könnte eine Kleingruppe aussehen. Die zweite könnte so aussehen. Angenommen, du wohnst nicht in Veitshöchheim, ist auch egal, wo du wohnst. Jedenfalls, du gehörst schon länger zu dieser Gemeinde. Oder zu einer Gemeinde. Du bist schon länger mit Gott unterwegs. Du hast auch ein Beziehungsnetzwerk von Freunden, die mit Gott leben und die deinen Glauben teilen. Du hast schon hunderte Predigten gehört. Du hast eine Mini-Church. Auf deinem iPod befinden sich die 10 neuesten Hillsong-Alben. Also mit einem Wort, dir geht es recht gut. So. Deine Frage ist, und die beschäftigt dich immer mal wieder, müsste mein Glaube nicht mehr praktische Auswirkungen haben auf das Leben von Menschen, denen es nicht so gut geht? Müsste die Kirche nicht aktiver sein, um etwas zu tun? Du hast schon sehr oft gedacht, man sollte eigentlich. Das hast du schon zigmal gedacht und auch gesagt. Und du kennst auch ein paar Leute, die auch schon so ähnlich gedacht haben. Man sollte eigentlich Gespräche, hast du mit einigen Leuten schon öfter geführt. Es ist nur nie was Praktisches draus geworden, weil keine Zeit. Jetzt hast du plötzlich Zeit, jeden zweiten Vormittag, Sonntagvormittag. Also habt ihr euch getroffen, zusammen mit diesen paar Gleichgesinnten am Anfang. Und dann habt ihr weitere Interessierte eingeladen. Und die Frage, die ihr euch jeden Sonntag stellt, lautet ein bisschen anders. Sie lautet so: Was können wir tun, damit Hilfe in notvolle Geschichten anderer Menschen kommt? So, am Anfang seid ihr einfach mal durch die Stadt spaziert und habt versucht, mal die Nöte dieser Stadt überhaupt nur wahrzunehmen. Und dann habt ihr euch vielleicht ein paar soziale Einrichtungen angeschaut, die es schon gibt in Würzburg. Und über Beziehungen seid ihr dann bei der Wärmestube gelandet und helft seit einiger Zeit jeden Sonntag, jeden zweiten Sonntag, mittags bei der Essensausgabe. Einmal habt ihr diese Arbeit hier im Sonntagsgottesdienst vorgestellt, wir haben gesammelt und ihr habt es dorthin gebracht. Und jetzt, seit einiger Zeit, entwickelt sich bei einigen aus eurer Gruppe die verrückte Idee, man könnte eine eigene Initiative starten. Wir sind in Kontakt mit Menschen gekommen, die ein bisschen Know-how haben. Wir haben auch Menschen getroffen, die man in einer bestimmten Situation helfen müsste. Wir haben eine Idee für ein eigenes Projekt. Das ist aber bisher nur eine Idee. So könnte eine Gruppe aussehen. Dritte Gruppe. Angenommen, du bist ein Mensch, der sonntags um 10:30 längst gefrühstückt hat. Und du bist außerdem ein Mensch, der gerne aktiv für andere ist, wie diese zweite Gruppe, aber die Frage, die dich im Moment umtreibt, ist dennoch eine andere. Eigentlich ist es weniger eine Frage, es ist ein Wunsch, der Wunsch, Gott öfter zu begegnen. Zum Beispiel durch Gebet. Aber du merkst, es fällt dir oft alleine ziemlich schwer zu beten. Oder durch Musik. Du weißt, das ist du hast durch Musik einen leichten Zugang zu Gott, aber alleine singst du nur unter der Dusche. So, was du sonntags um 11 machst, ist Folgendes. Du triffst dich mit ein paar anderen, um genau das zu tun, um Gott zu treffen, und zwar durch Gebet und Musik. Und weil ihr ein paar mehr seid, trefft ihr euch in einer WG, die das größte Wohnzimmer hat. Und trotzdem ist es da eng, die Leute bevölkern den Fußboden. Aber irgendwie hat das auch was Nettes, so dicht gedrängt da. Und was ihr macht, ist schlicht, sehr schlicht. Einfach Worship, Gebete, Stille. Manchmal liest jemand was vor, manchmal erzählt jemand etwas. Manchmal hat jemand sogar einen kleinen Input vorbereitet. Aber es ist nicht durchgestylt, es ist einfach. Zwei Gitarren oder eine. So, aber es tut dir gut, mit anderen zusammen zu singen, zu beten, Gott zu suchen und zu finden. Und manchmal geht ihr nachher noch zusammen Mittagessen. Vierte Gruppe. Angenommen, ist wieder was anderes. Angenommen, ein ganz bestimmtes Lebensthema beschäftigt dich. Eins, was hier vielleicht nur jeden 20. beschäftigt. Aber dich beschäftigt es sehr. Zum Beispiel der Umgang mit einer chronischen Krankheit. Oder ein übervoller Terminkalender, der dich manchmal an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Und du denkst, ich müsste mich diesem Thema mal widmen. Oder deine körperliche Fitness, du willst eigentlich was daran verbessern. Oder eine bestimmte Frage, über die du nachdenkst, diskutierst. Eine gesellschaftliche Frage vielleicht, mit der du dich auseinandersetzt. So, eine Sache jedenfalls, die für viele relativ irrelevant ist, für dich ist sie sehr relevant. Und für ein paar andere auch. Und deswegen trefft ihr euch sonntags morgens zum Beispiel in einem Café. Mit Menschen, die zum Beispiel ebenfalls an dieser Krankheit leiden. Oder die Wege suchen, um klüger mit ihrer Zeit umzugehen, wie du. Man könnte das Selbsthilfegruppe nennen, ne? Aber wir nennen es 14-14 kleine Gruppe oder wie auch immer. Oder um Leute, die fitter werden wollen. Euer Café ist in einem Fitnessstudio, wo ihr euch trefft und ihr redet auch nicht nur, ihr macht auch was. Oder Leute, die in dieser bestimmten Frage, die deine ist, und die da mitdiskutieren wollen. So, ihr redet, ihr helft euch gegenseitig, ihr trainiert. Jedenfalls, euch verbindet dieses gemeinsame Thema. So, und ihr glaubt, dass Gott auch in solche ganz alltäglichen Themen irgendwie mit reinkommen kann und eine Rolle darin spielt. Und deswegen integriert ihr Gott in euer Treffen. Oder das Reden über Gott. Kann das in einem Fitnessstudio aussehen? Oder am Mindjoggen gehen? Ich glaube, das geht sogar da. Zum Beispiel habt ihr verabredet, jedes Mal bringt ein anderer eine Message, eine Kurzmessage, irgendeine Predigt, die ihr irgendwo gehört hat, irgendeinen Vortrag oder so, auf MP3 mit, ihr tauscht das kurz aus, ihr hört das beim Joggen oder auf dem Fließbandrennen da und nachher tauscht ihr euch drüber aus. Zum Beispiel. Fünftens, dann bin ich am Schluss. Angenommen, du hast Familie. Angenommen, deine Kinder sind im Teenageralter Und angenommen, sie finden das, was hier im Cinemax läuft, nicht immer das Beste, was man sonntagsmorgens so tun könnte. Sie haben manchmal keinen Bock, oder immer. So. Und du fragst dich manchmal, wie müsste Kirche eigentlich sein, dass meine Teenager das cool fänden? Das war noch anders, als es die X-Dienst gab. Im Moment gibt es die gerade nicht. Du fragst dich, könnte jede zweite Woche das, was wir da machen, etwas sein, was Teens gefällt? Jetzt ist das nicht ganz einfach. Du überlegst, das würde ja nicht im Kino stattfinden. Das könnte vielleicht zu Hause stattfinden. Oder draußen, oder im Freibad, oder auf der Kartbahn, oder auf dem Fußballplatz, oder was weiß ich. Jedenfalls gibt es da noch ein paar andere, die wie du Teenager haben, und ihr setzt euch zusammen und überlegt, wie könnte das, was wir machen, so sein, dass es unseren Teenagern hilft, über Gott ins Gespräch zu kommen oder miteinander was zu machen. So. Und wenn du solche Ideen hast und wenn das deine Kleingruppe ist, dann melde dich mal bei mir, weil ich habe auch Kinder im Teenageralter und weiß noch nicht genau, wie die Gruppe aussieht, dass Teenies sie cool finden. So, das war's. Menschen zusammenbringen sollen diese Gruppen irgendwie helfen, dass Menschen aktiv werden und Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Wenn du eine Idee hast oder dir sogar vage vorstellen könntest, sowas zu leiten, dann melde dich bei 1414 at citychurch.de und schreib uns deine Idee. So. Ich verspreche, dass ich das, was ich jetzt noch Zeit gebraucht habe, um so viel wird die Predigt kürzer sein. Nein, ich verspreche es nicht, aber ich versuche es. Und ich habe mich auch so vorbereitet, dass das funktionieren müsste.
Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Also, jetzt müsst ihr ein bisschen switchen im Kopf. Wir sind wieder im Advent, nicht in einer Kleingruppe, sondern im Cinemax. Und zur letzten Adventspredigt zeige ich euch einen Clip, der mit viel gutem Willen könnte man den als weihnachtlich bezeichnen. Ja, es ist kein Filmausschnitt wie sonst oft, sondern es ist eher sowas wie Videokunst, glaube ich jedenfalls. Schaut es euch einfach mal an. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Normalerweise nehme ich Texte wie diesen aus Jesaja 60, Bibeltexte oft aus einer neueren Übersetzung, aber bei den Adventstexten habe ich gedacht, das klingt einfach nicht, wenn man nicht, wie in diesem Fall, Luther oder so eine alte Übersetzung nimmt. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. So, ihr habt in den letzten Wochen, wenn ihr hier wart, ein wenig von diesem Jesaja-Buch und der Jesaja-Prophetie mitbekommen, von dem historischen Hintergrund, auf dem diese Texte entstanden sind. Da ist das kleine Reich Juda und die Hauptstadt Jerusalem. Und in dieser Stadt lebt Jesaja. Und das Land ist bedroht von den mächtigen Nachbarn. Im Anfang des Jesaja-Buches sind das die Assyrer, später, letzte Woche, waren es dann die Babylonier. Auf jeden Fall die Glanzzeiten der davidischen Königsdynastie, als König David regierte oder Salomo. Diese Glanzzeiten des Landes sind längst vergangen. Und die tradierten Erzählungen von die sogenannten Vätergeschichten, als dieses Volk seine Erfahrung machte mit dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Väter, wo Gottes Volk segnet, gesegnet wird, gerettet wird und so weiter. Diese Geschichten sind nicht mehr viel mehr als eben noch das, Geschichten von früher. Jetzt merkt man nicht mehr viel von einem lebendigen Gott in Juda. Man merkt aber viel von dunklen Zeiten. Und zugegeben, das liegt auch daran, dass sich ein Großteil dieses Volkes sehr von dem Glauben der Väter abgewandt hat. So, man könnte jetzt noch mehr sagen zu dem historischen Hintergrund, aber ich mache es mal ganz kurz. Es reicht eigentlich zu wissen, diese Worte richten sich an eine Stadt, Jerusalem, und diese Stadt und ihren Einwohnern geht es nicht besonders gut. So, mein erster Punkt heißt deswegen Dark City. Das ist ein Filmtitel, ich habe den Film noch nie gesehen, aber der Titel passte irgendwie. Dark City. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Irgendwie habe ich beim Predigen oft das Gefühl, dass ich mich wiederhole. So, also mal wieder soll ich jetzt etwas dazu sagen, wie diese Welt ist und in der wir eben leben, diese dunkle Welt, ne? Und ich denke fast, ihr könntet alle Beispiele aufzählen dafür, wo ihr Dunkelheit in dieser Welt seht, und jetzt müsst ihr es euch hier nochmal anhören. Ich habe gesagt, dann mache ich es wenigstens auf eine andere Art und Weise. Habe ich letzte Woche in der Zeit gelesen. Nämlich ein Artikel über die Talkshows der ARD und ihre Talkmaster und so weiter. Aber da zählte jemand ausgewählte Titel der Talkshows auf, jetzt nur im ARD. Und diese Titel sind bezeichnend. Das fängt an mit Günter Jauch am Sonntagabend. Drei Titel. Blutiger Terror von rechts, haben wir die braune Gefahr unterschätzt. Oder ein anderes Talkshow-Thema. Die Trinkerrepublik, unterschätzen wir die Volksdroge Alkohol. Alter an die Arbeit, können wir uns Rentner überhaupt noch leisten? Also das Thema Terror, das Thema Alkohol, das Thema Renten. Dann montags Frank Plassberg, hart aber fair. Burnout, Modekrankheit oder echte Seuche. Zweites Thema, die Angstdiagnose, was kann Krebs heilen? Drittens, im Sterben Leben schenken, warum macht Organspende Angst? Drehen sich um schwerwiegende Krankheiten, tödliche Krankheiten. Dienstag, Sandra Maischberger, oder Menschen bei eben dieser, ne? Gestern reich, heute pleite, Schuld oder Schicksal. Ticks, Panik, Phobien, wann wird die Macke zur Krankheit? Das ist auch ein interessantes Thema. Schluss mit schlank, lieber dick als auf Diät, Fragezeichen. Dann wandert er weiter zu Anne Will am Mittwoch. Einmal unten, immer unten, Aufstieg nur für Reiche. Zweites Thema, wir machen dich fertig, Mobbing im Internet. Drittens Thema, ob Fußballtrainer oder Putzfrau, Job immer gnadenloser, Fragezeichen. Und dann, das ist dann der letzte, Beckmann am Donnerstag. Nazi-Terror, was wusste der Verfassungsschutz? Europa vor dem Abgrund, wie sicher ist unser Geld? Jugendgewalt in Deutschland, Kuscheljustiz statt Opferschutz. Diese Themen, diese Titel von Talkshows, so sagt er, sind praktisch zu Stoßseufzern verknappte Fragen. Darüber redet man in Deutschland. So sehen wir die Welt. Und er, ich habe gedacht, das lese ich einfach vor aus seinem Artikel. Er endet so. Er ist so durch diese Talkshows nicht nur im Fernsehen, sondern er hat die Talkshows besucht. An einer Woche alle fünf. Ja? Und er erzählt, am Sonntag fürchtete ich mich vor Alzheimer bei Jauch. Am Montag wurde mir klar, dass meine Kinder nie einen Betreuungsplatz bekommen werden bei Plassberg. Am Dienstag hinterbrachte man mir, dass meine Rente in hoher Gefahr ist, Maischberger. Am Mittwoch verlor ich jedes Vertrauen in meinen Versicherungsschutz, Will. Und sollten mich diese Fragen und Ängste niederstrecken, das erfuhr ich am Donnerstag, dann müsste ich damit rechnen, von einem deutschen Krankenhaus endgültig vernichtet zu werden. Beckmann. Also von einem deutschen Krankenhaus Keim. So, ist vielleicht wichtiger. Diese Keim-Geschichte da. Dennoch, ich möchte gern bald wieder als Zuschauer in eine Talkshow gehen. Das Studio erscheint mir inzwischen als der einzige Ort, an dem mir nichts passieren kann. Dark City. So, klar sind das Talkshows. Klar stürzt man sich auf die Probleme, denn darüber kann man diskutieren, ne? In der Show. Aber dennoch sind diese Ängste real. Und in einigen dieser Ängste finde ich mich wieder. Du vielleicht auch. Dark City. Zweiter Punkt. Ich hab's ja kommen sehen. So, ich hab's ja kommen sehen. Diesen Satz sagen wir eigentlich immer dann, wenn wir etwas vorhergeahnt haben, es ist passiert. Aber etwas Schlechtes. Wir sagen das eigentlich in der Regel nicht, wenn etwas überraschend Gutes passiert, dann sagen wir nicht, ich hab's ja kommen sehen. Wenn wir etwas kommen sehen haben, dann war es das Unglück. Ja, das mag typisch deutsch sein, weiß nicht, ob es in anderen Sprachen, ob man da diesen Satz, ob es den da gibt und ob man den auch auf gute Dinge, die man hat kommen sehen und die überraschenderweise passierten für die anderen, anwendet, keine Ahnung. Wir sagen diesen Satz beim Negativen. So, ab und an betonen wir hier ja, dass Glauben bedeutet, Dinge anders zu machen als die anderen. Anders zu leben. So, und das ist so ein Punkt. Glauben bedeutet, das Gute kommen sehen. Das Gute kommen sehen. Wieder der Vers dazu. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Siehe, Talkshows. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Denn siehe, steht da, siehe, das Gute kommen sehen. Jesaja sagt, dieser Dark City, ja, es ist dunkel. Babylonier, Assyrer, ne? Das ganze Programm. Aber über dir geht die Sonne auf. Bald siehst du sie kommen. Und wenn wir jetzt Zeit hätten und weiterlesen würden in diesem Jesaja 60 Kapitel, dann würde Jesaja uns ein Bild von einer Stadt vor Augen malen, die so glorreich, so hellstrahlend ist, fast ein bisschen triumphalistische Züge hat das da, dass die Menschen aus aller Welt von dieser Stadt angezogen werden, die innerhalb des Dunkels so hell ist. So, und wenn wir dieses Kapitel lesen würden und dabei die Bibel ein bisschen kennen, dann würden wir unweigerlich an das letzte Kapitel der Bibel denken müssen, Johannes 21, da geht es auch um eine Stadt, die auch Jerusalem heißt, und dort geht es um eine bildhafte Zukunftsvision einer neuen Welt, auf die der christliche Glaube hofft. Das Bild einer Stadt wird gemalt, in der es sehr hell ist, eine wunderschöne Stadt, in der verschiedene Nationalitäten miteinander zusammenleben, in der es keine Krankheiten mehr gibt, in der Gott bei den Menschen wohnt, in der jede Träne getrocknet ist. Ihr erinnert euch jetzt vielleicht an diese Texte, habt ihr schon mal was davon gehört. Und in dieser Stadt hätten Talkshows ganz andere Titel. Es klingt jetzt ein bisschen platt, aber im Grunde hat Offenbarung 21 und Jesaja hier auch eine Alles-wird-gut-Hoffnung. Nina Ruge, ne? Leute heute, Alles-wird-gut-Hoffnung. Jesaja sagt seiner Stadt, Jesaja sagt unserer Stadt, Jesaja sagt dir und mir. Siehst du das kommen? Siehst du das kommen? Oder ist das Utopie? Nur Utopie? Jeder vernünftig denkende Mensch müsste eigentlich sagen, ja, genau das, eine Alles-wird-gut-Hoffnung ist eigentlich utopisch. Wer mit offenen Augen durch die Welt, oder wer überhaupt durch die Welt geht, der sieht das nicht kommen. Und ich sehe es auch nicht. Aber ich glaube es. Ich glaube es. Ich glaube, dass am Ende alles gut wird. Ich sehe das nicht, aber ich glaube es. Und ich finde, das ist eine Sache, die Christen kennzeichnet. Ein unerschütterlicher Grundoptimismus, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und sich das Ganze anschaut. Ein unerschütterlicher Grundoptimismus. Nur habe ich gedacht, für heute will ich das Ganze mal ein bisschen kleiner machen. Lass uns mal nicht so ganz ans Ende denken und denken, ja, da wird vielleicht alles gut, sondern lass uns mal heute schauen. Mal nicht so ganz weit weg. Schaut mal etwas näher. Denn Jesaja redet hier irgendwie von einem Licht, was über dir aufgeht. Also über uns, jetzt. Da ist es noch dunkel, klar, aber dieses Licht aus der Zukunft, aus der fernen Zukunft, geht auf eine merkwürdige Art und Weise schon heute über uns auf, sagt er. Und ich dachte, das müsste man kommen sehen. Das müsste man kommen sehen. So, und weil Weihnachten ist, natürlich sahen und sehen Menschen dieses gekommene Licht in Jesus, was über uns aufgeht. Die Weihnachtsgeschichte, Bethlehem, die Krippe, die Hirten, all das. Wenn ihr Bilder von dieser Weihnachtsgeschichte seht, ist es immer dunkel, ne? Und es sind immer Lichter irgendwie. Der Stern und so weiter. Oder das Jesuskind leuchtet selbst. Also das Setting ist immer Nacht, aber da drin leuchtet es. Und später wird der erwachsene Jesus dann Jesaja zitieren. Noch ein Kapitel später. Das 62. Nee, das 61. Kapitel. Und zwar wird er die ersten Verse dieses Kapitels zitieren und sagen, jetzt beginnt es. Jetzt beginnt das Licht zu scheinen. Jetzt werden Gefangenen die Freiheit verkündet. Jetzt werden die Trauernden getröstet. Jetzt werden die Blinden sehen. Jetzt geht das Licht auf. Mitten im Dunkeln. Die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, ist, sehe ich das Licht heute? Oder werde ich das morgen sehen? In meinem Alltag, mitten unter uns. So, es wird Weihnachten. Natürlich seht ihr dann viele Lichter. Tausende. Kerzen und so weiter. Aber siehst du etwas von Gottes Licht? Kannst du das wahrnehmen? Mitten im Dunkeln. Kannst du es über dir leuchten sehen? Das ist nicht so strahlend hell, dass es jeder gar nicht anders kann, als es zu bemerken. Millionen sehen dieses Licht nicht, aber ich glaube, man muss glauben, um es zu sehen. Aber wenn du glaubst, siehst du es. Wo siehst du es? Ich habe es letzte Woche gesehen. Ich habe es gesehen in der Geschichte eines Menschen, der mir von seinen letzten Jahren erzählt hat, keine leichte Geschichte, aber eine mit Licht drin. Oder ich habe es letzte Woche gesehen in Türen, die plötzlich aufgingen, obwohl sie verschlossen schienen. Ich weiß, ich rede jetzt ein bisschen kryptisch, das mache ich bewusst und ich meine nicht den Adventskalender, aber Türen, die plötzlich aufgingen, obwohl sie verschlossen schienen. Ich habe es gesehen in Leuten, die sich um andere kümmern, auf rührende Art und Weise. Ich habe es letzte Woche gesehen in jemandem, der relativ emotional, fast aggressiv einem Fremden gegenüber war und 2 Minuten später denkt, ich drehe nochmal um und ich entschuldige mich. Also siehst du das Licht da, wo es schon anfängt, wo mitten im Dunkeln Licht zu sehen ist. Wo siehst du es? Wenn man glaubt, dann, dass es da ist, dann kann man es bemerken. Ich habe letzte Woche auch viel Dunkelheit gesehen, manchmal sogar in Verbindung mit diesen Geschichten, die ich gerade erzählt habe. Dafür muss man nicht aufmerksam sein. Die Dunkelheit, die bemerkt man eigentlich dauernd. Aber wo siehst du das Licht, das über dir scheint? Hast du das letzte Woche irgendwo gesehen? Friedrich Bodelschwing hat gesagt, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das man auf unserem dunklen Erdenweg einen Schein durch das auf unseren dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Aus der Heimat fällt durch das dunkle Schlüsselloch ein Schein auf unseren dunklen Erdenweg. Okay, dritter Punkt, letzter Punkt, im Dunkeln lächeln. Christen sind Leute, behaupte ich, die im Dunkeln lächeln, weil sie mehr sehen als das Dunkle. Das ist sozusagen, ich sehe was du nicht siehst und deshalb muss ich lächeln. Ich sehe was du nicht siehst und deswegen muss ich lächeln. Ich benutze das Wort Erleuchtung nicht gern, aber hier könnte man es eigentlich benutzen. Ein erleuchteter Mensch. So, jetzt kommen wir endlich zum Honigkuchenpferd, was ja auch in der Überschrift ist, ne? Grinsen, strahlen, lächeln wie ein Honigkuchenpferd. Ihr kennt diesen Spruch. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ein Honigkuchenpferd ist. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das ist eins. Also sowas Lebkuchenähnliches habe ich mir anlesen lassen. 50% Honig sei da drin, also irgendwie so. Jedenfalls ist es süß. Der Überlieferung nach hat König Wenzel von Böhmen im Winter des Jahres 1293, nebenbei 1291 ist die Eidgenossenschaft gegründet worden. Tut nichts zur Sache, aber einfach, dass ihr ein bisschen über die Schweizer Geschichte. Okay. Also Wenzel Böhmen, 2 Jahre nach der Gründung der Eidgenossenschaft, 1293, hat er wohl im Winter während einer Hungersnot Honigkuchen backen und verteilen lassen an seine Bevölkerung, weil Süßes die Stimmung hebt und wahrscheinlich auch ein bisschen Kohlenhydrat enthält und so. Und dieser Honigkuchen soll die Form eines Pferdes gehabt haben oder eher an die Form eines Pferdes erinnert haben und daraus ist das dann das Honigkuchenpferd entstanden. So. Warum dieses Pferd strahlt, lächelt, ist mir unklar. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt strahlt oder ob der Gedanke eher ist, naja, wenn man das bekommt, dann strahlt man, aber es heißt ja eigentlich wie das Honigkuchen. Ich weiß das nicht so genau. Jedenfalls benutzen wir den Spruch für Leute, die ohne einen ersichtlichen Grund übers ganze Gesicht strahlen. Oder mindestens ist der Grund, warum sie das tun, irgendwie kleiner und wir denken, hey, der strahlt wie ein Honigkuchen. Also so ein bisschen, das strahlt so ein bisschen heraus aus dem anderen. So, jetzt können wir das Bild wieder wegmachen, damit wieder mein Schönes daraus kommt. Kann man überhaupt nicht sehen, ne? Da drauf sind irgendwie diese Leute, die lächeln. Naja. Also aus diesem Clip von vorhin. Wo bin ich? Wenn Menschen das Licht über sich leuchten sehen, wenn wir es bemerken in unserem Alltag, dann beginnen wir zu lächeln. Mitten im Dunkeln. Wir reflektieren das Licht in die Dunkelheit, das andere sehen. Das ist eigentlich Glauben. Oder das ist eine Auswirkung von Glauben. Honigkuchen im Winter verteilen, sozusagen. Oder wie dieser kleine Junge, warten auf Weihnachten, nicht um Geschenke zu kriegen, sondern um andere zu beschenken. Das ist Licht reflektieren. So, und jetzt kommt die eigentliche Message von heute. Sie ist der Anfang dieses Verses, die Aufforderung, die in diesem Text steht. Das, was ich bisher gesagt habe, war eigentlich die Begründung dafür. Und dann die Frage, siehst du das Licht? Siehst du das Licht? Aber jetzt kommt das, um was es geht, was wir zu tun haben sollen. Mache dich auf, werde Licht. Mache dich auf, werde Licht. So, das ist im alten Lutherdeutsch ausgedrückt, das, was wir würden so sagen, fang an zu strahlen. Werde Licht heißt, werde hell, fang an zu strahlen. Jesaja fordert das einfach. Das ist ja schon ein bisschen an eine im Dunkeln liegende Stadt. Er fordert es einfach. Ja, es ist dunkel, am Horizont wird's hell, über dir leuchtet das Licht. Siehst du das? Dann steh auf und spiegle es. Lass deine Augen leuchten, strahle. Es ist ein bisschen komisch, das zu fordern, aber offensichtlich ist es nötig, das zu fordern. Offensichtlich kann man im Licht sitzen und nicht automatisch zur Lichtquelle werden. Offensichtlich kann man im Licht sitzen und es einfach schlucken. Offensichtlich kann man es aufsaugen. Manche sitzen wie traurige Würste im Lichtkegel und bemitleiden sich selbst. Und andere, die wir bemitleiden, sagen uns, ach, ich kann nicht klagen, ich kann nicht klagen. Es geht mir eigentlich so weit. Und sie lächeln. Man kann sich offensichtlich entscheiden, wie man mit dem Licht umgeht. Und er sagt, mach dich auf und strahle, lächle. So, ob du im Dunkeln lächelst, hat natürlich damit zu tun, ob du das Licht sehen kannst. Aber es hat auch damit zu tun, ob du lächeln willst. Mach dich auf, werde Licht. Und wenn das irgendwie belastend wirkt, dieser Gedanke, jetzt soll ich auch noch lachen, dann ist vielleicht dieser letzte Gedanke noch wichtig. Jesaja fordert hier nicht Einzelne auf, sondern eine Stadt. Also eine Gemeinschaft. Werdet Licht, müsste man eigentlich sagen. Also er spricht Jerusalem an. Das Licht, glaube ich, spiegeln wir vor allem gemeinsam. 14,14 deswegen. Das Licht spiegeln wir vor allem gemeinsam. Gemeinsam, wie Jesus handeln und Gott erleben. Einige von uns sind mutlos im Moment, weil es einfach zu dunkel ist in ihrem Leben. Und die Weihnachtszeit ist dann besonders hart. Und manchmal ist man in einer Situation, wo es nichts nützt, wenn mir jemand sagt, jetzt lächle, lächle. Aber wenn ich zu einer Gemeinschaft höre, dann gibt es da andere, die gerade in der Situation, wo sie das Gute kommen sehen oder haben kommen sehen. Andere haben ein paar Ansilumen übrig. Ich bin mir sicher irgendwie, dass man als Einzelner im Dunkeln mit der Zeit untergeht. Aber als Gemeinschaft können wir aufstehen und Licht sein.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.